Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Heute ist Mittwoch, der 18. Mai 2022 und ich möchte an dieser Stelle einfach mal mein Beileid aussprechen. Ich möchte mein Beileid aussprechen der Opposition im Deutschen Bundestag. Die macht gerade wirklich harte Zeiten durch. Da machen wir uns keine Vorstellung, wie schlimm es gerade ist, in Deutschland Opposition zu sein. In einer Zeit, in der Krise ist. Krisenzeiten sind Regierungszeiten, heißt es bekanntlich. Da haben die ganzen Merzens und Konsorten schlicht überhaupt nichts mehr zu melden. Also fast nichts auf jeden Fall. Da müssen sie suchen und suchen und suchen nach irgendwelchen Möglichkeiten, um nochmal eine Rolle zu spielen. Und dann suchen sie und durchwühlen alles, was zu durchwühlen ist. Und plötzlich gucken sie im Zettelkasten von A bis Z nach und müssen suchen bis S. Und unter S finden sie plötzlich Schröder! Ja, also jetzt nicht mich ausnahmsweise, sonst immer mich, wisst ihr ja, immer mich finden unter Schröder. Aber in dem Fall ist es der Störfall Schröder und plötzlich haben sie ein Thema, plötzlich haben sie eins und können gar nicht mehr von diesem Thema lassen.
Ich bin wirklich ein sehr, sehr guter Anwalt. Also diejenigen, die hier sind und Rechtsrat brauchen, die sollen sich das in den Kopf tun.
Gut, die meisten fassen sich eher an den Kopf, wenn sie Schröder in diesen Tagen live erleben. Ich würde mal sagen, er muss sich jetzt wohl erstmal auch selbst verteidigen. Und wenn er das so geil kann, dann sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Der Altkanzler kungelt nämlich weiter mit Gazprom, will da auf gar keinen Fall irgendwelche Mandate abgeben. Letztlich kann man sagen, alles, was der Altkanzler hat, soll er verlieren mittlerweile. Ja, so wollen es Ampel und mittlerweile auch Opposition. Nein, es muss umgekehrt heißen, Opposition und ein bisschen auch die Ampel will es so. Seine Büros soll er verlieren, seine Mitarbeiter. Gut, bei den Mitarbeitern muss man sagen, da gibt es nicht mehr so viel zu verlieren, denn die meisten Mitarbeiter ruhen schon. Ja, also die kann man gar nicht mehr weiter ruhen lassen. Die haben nämlich schon geschlossen gekündigt. Seine Versorgungsleistungen sollte er auch verlieren, so wollte es die Opposition. Aber da muss man sagen, das wird schwierig, denn das wäre, so wie es aussieht, verfassungswidrig. Aber da sage ich, hey Union, jetzt knickt mal bitte nicht ein. Irgendwas verabschieden, was im Zweifel verfassungswidrig ist, das gehört doch zur DNA der Union. Verfassungswidrigkeit, das hat euch doch noch nie abgehalten, um irgendwelche Gesetze zu verabschieden. Wolfgang Schäuble, liebe Grüße an dich in deiner Zeit als Innenminister. Diese Zeit baute ja quasi darauf auf, irgendwas zu verabschieden, was anschließend vom Verfassungsgericht kassiert wurde. Warum soll das jetzt also bei Schröder bitte anders sein? Ja, auf jeden Fall muss da noch mehr gehen. Das hat CSU-Mann Markus Söder komplett richtig verstanden.
Wir haben einen Altkanzler, ein sturer, alter, skurriler Mann, dem das eigene Konto wichtiger ist als das Ansehen Deutschlands.
Moment, Söder, ganz langsam. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, das klingt eigentlich eher wie eine Selbstbeschreibung in meinen Ohren. Klar, ich meine, er ist noch nicht so alt wie Schröder, natürlich nicht, aber wirkt aber so. Ich glaube, man muss, um in der CSU zu sein und um Ministerpräsident von Bayern zu sein, einfach doppelt so alt wirken, wie man ist. Das gehört einfach dazu. Wenn es um Gestalten wie Kohl geht, sagen nämlich dieselben Leute aus dem Söder-Lager, ja gut, aber die Einheit, die deutsche Einheit, wir haben die deutsche Einheit zu verdanken. Oh, Entschuldigung, Kohl-Parodie, tut mir leid. Ja, was er nicht alles vollbracht hat, damals 1990, da erinnern Sie dann dran, in großen Tönen. Jedenfalls setzt die Union jetzt auf maximale Demütigung von Gerhard Schröder, von dem auch an exponierter Stelle ein Immendorf-Porträt hängt. Ein Porträt des wirklich großartigen Malers Jörg Immendorf aus Düsseldorf. Und dieses Porträt muss weg, findet ausgerechnet die große, wirklich übergroße moralische Instanz der CSU, Alexander Dobrindt.
Ich rate auch dazu, darüber zu diskutieren, das Kanzlerporträt im Kanzleramt abzuhängen. Ich glaube, dass es unwürdig ist, dass Gerhard Schröder hier zwischen erfolgreichen Bundeskanzlern der Bundesrepublik Deutschland hängt.
Jawohl, hängt ihn ab, weg mit der Drecksau, weg mit ihm. Tut so, als hätt's ihn nie gegeben. Ausgerechnet die Konservativen, die sonst immer von Cancel Culture palavern, wollen jetzt den Altkanzler abhängen. Was ist denn jetzt kaputt? Entschuldige mal, könnt ihr nicht wenigstens die Cancel Culture mal den Linken überlassen, damit die noch irgendein Alleinstellungsmerkmal haben? Jetzt übernehmt ihr auch noch das von den Linken. Mann, ist das billig, Leute. Und dann so tun, als wäre Schröder nie Kanzler gewesen und ihn abhängen. Och, es ist so, bäh. Statt sich mit ihm und seinen Abgründen mal auseinanderzusetzen und gegen ihn arbeitend von ihm zu lernen. Da wird's interessant. Ja, ich weiß, ist komplex. Tut mir leid. Manchmal gibt's komplexe Gedanken schon am frühen Morgen. Man muss ihn doch hängen lassen, um ihn als Negativbeispiel dazu sehen. Wie man es eben nicht macht, wenn man nicht mehr Kanzler ist. Stattdessen versucht man sich die Handschuhe anzuziehen und so zu tun, als würde man ihn mit spitzen Fingern anfassen und sich dank der Handschuhe bloß nicht mit ihm infizieren. Aber ich sag's mal so, die Union, die alte Maskendealer-Partei, die hat sich schon mit so viel Dreck infiziert, da helfen auch die besten Handschuhe nicht mehr dagegen. Alles in allem, man muss sagen, es ist ein erbärmliches Schauspiel, das ja gerade rund um Gerhard Schröder aufgeführt wird. Und ich frage mich, warum droht ihm die CSU nicht gleich einfach mit Vernichtung? Ja, das kann man doch wahnsinnig gut in der CSU. Wozu ist denn jetzt ein neuer Generalsekretär da? Nicht mehr der Meier Stefan, sondern der Huber Martin oder der Schlummer Peter oder wer auch immer da jetzt gerade ist. Einfach mal mit Vernichtung drohen. Obwohl, nee, das tut man nicht. Nicht mal gegenüber SPD-Politikern, das tut man nur gegenüber Journalisten. Stimmt, Entschuldigung, das war jetzt mein Fehler, da habe ich die Union jetzt gerade falsch eingeschätzt. Für die Ampel ist das Ganze eher eine unangenehme Petitesse. Mindestens versucht man es in diese Richtung runterzuspielen. SPD-Chefin Saskia Esken stellt eher kurz angebunden Folgendes hier fest.
Wir sollten damit aufhören, ihn als Elder Statesman, als Altkanzler wahrzunehmen.
Ja gut, aber als was denn sonst? Als Putins Diener oder was? Ich meine, man muss doch mal festhalten, immerhin war er ja mal Kanzler. Und das ist ja auch nicht das Schlimme, dass er das war. Da hat er wie alle Kanzler Gutes vollbracht und auch Schlechtes, ja. Das Schlimme sind ja die Positionen und die Unnachgiebigkeit heute. Das, was nach der Kanzlerschaft kam. Und die grüne Britta Hasselmann gibt der Union noch ein wenig schmallippig einen Rat mit auf den Weg.
Da arbeiten wir daran. Ich glaube, da braucht es jetzt keine zusätzliche Initiative der Union oder eines Anstoßes.
Ja, vielleicht steht der Gerd ja bald wieder vorm Kanzleramt, rüttelt mit seinem Porträt unterm Arm am Zaun und ruft, Emma, ich will hier rein. Ja, da würde ich persönlich lachen, muss ich sagen. Und damit ins Ausland. Schweden und Finnland treiben ihre Pläne für einen NATO-Beitritt voran. Die schwedische Außenministerin Linde hat offiziell den Mitgliedsantrag unterschrieben. In Finnland hat das Parlament schon für eine NATO-Mitgliedschaft gestimmt. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock dazu.
Schweden und Finnland machen die NATO stärker. Sie bringen weitere Verteidigungsfähigkeiten mit ein. Wir sind ja bereits in vielen Missionen auch gemeinsam unterwegs und ihre Standards sind mehr als NATO-kompatibel.
Gut, an dieser Stelle möchte ich einmal kurz einwenden, als alter Windows-User sage ich, nur weil angeblich irgendwas kompatibel sein soll, heißt das noch lange nicht, dass das am Ende auch funktioniert. Aber ich will hier wirklich nicht der Schwarzmaler sein, keine Sorge. Und wie das bei Beratungen eben so ist, nicht alle ziehen immer an einem Strang, denn bei solchen guten Gelegenheiten macht es sich immer gut, sich ein paar Zugeständnisse teuer bezahlen zu lassen.
Wir haben da bereits zur Kenntnis genommen, dass von türkischer Seite einige Dinge noch im Raum stehen. Darüber wird jetzt gesprochen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es zu einem schnellen Beitritt von Finnland und Schweden kommen wird.
Einige Dinge stehen dann noch im Raum. Wachsweicher kann man es eigentlich kaum formulieren, oder? Heute wollen die Botschafter beider Länder die Anträge zusammen bei der NATO einreichen. Die skandinavischen Staaten geben damit eine lange Tradition militärischer Neutralität auf. Und manchmal fragt man sich schon, welcher Stratege da im Kreml am Werk war. Aber dass sowohl Finnland als auch Schweden jetzt Teil der NATO werden, das war, glaube ich, nicht so ganz der Plan von Putin und seinen Leuten, wenn ich diesen Konflikt halbwegs richtig verstanden habe. Aber wer fragt schon mich? Die verzweifelte Lage der letzten ukrainischen Kämpfer in Mariupol schockierte Menschen auf der ganzen Welt. Jetzt werden einige von ihnen aus dem belagerten Stahlwerk evakuiert und sind in russischer Gefangenschaft. Natürlich legt auch die Propagandamaschinerie auf beiden Seiten sofort los. Und Überraschung, es gibt auch bei der Räumung des Azov-Stahlwerks in Mariupol nur Gewinner. Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Anna Malja.
Dank der Verteidiger von Mariupol haben wir wichtige Zeit gewonnen, um Reserven zu bilden, Kräfte neu zu gruppieren und Hilfe von unseren Partnern zu erhalten. Die Verteidiger von Mariupol haben alle von den Befehlshabern zugewiesenen Aufgaben vollständig erfüllt. Leider haben wir nicht die Möglichkeit, die Blockade von Azovstal militärisch zu lösen.
Da lässt sich der russische Außenminister Lavrov natürlich nicht lumpen und nutzt sofort vorhersehbar die Gelegenheit, um die Evakuierung der ukrainischen Soldaten auf russisches Gebiet in den güldensten Lichtern, nein, in dem güldensten Licht. Ich glaube, wenn man es so steigert ins Absolute mit güldenst, dann gibt es nur ein Licht. Ja, Notiz an mich. Auf jeden Fall sorgt er dafür und nutzt die Gelegenheit, die Evakuierung der ukrainischen Soldaten auf russisches Gebiet in dem güldensten Licht singular erscheinen zu lassen. Und jetzt Lavrov, haltet euch fest.
Ich betone, dass wir immer bereit sind, humanitäre Probleme zu lösen, so wie es gestern geschehen ist, als dank unseres Militärs und seiner Initiativen vor Ort Hunderte von Verwundeten aus Azovstal rausgebracht wurden. Und genau das sind die Prinzipien, die dem Handeln der russischen Armee zugrunde liegen.
Genau, und was war mit Butscha? Nie gehört? Einsatz von Streumunition? Nein, natürlich nicht. Keine Ahnung, wir sind ja schließlich hier die Guten. Die nächsten Tage werden zeigen, wie die russische Seite wirklich mit den Soldaten aus dem Stahlwerk umgegangen ist. Mit den Befragungen hat man unverzüglich begonnen. Die Zeit heilt nicht nur alle Wunden, nein, sie fördert nach vielen Jahren auch Ungewöhnliches zutage. Könnt ihr euch noch an das Jahr 2013 erinnern? Genau, da gewann Angela Merkel mit ihrer CDU deutlich die Bundestagswahl. Die ganze CDU-Spitze war euphorisiert und versammelte sich zu den Klängen von, Achtung, Helene Fischer und atemlos durch die, ach nee, dem zweitbeschissensten Song dieser Zeit, dem Song von den Toten Hosen, An Tagen wie diesen.
An Tagen wie diesen.
Ja, da kommst dir von ganz weit unten hoch bei diesem Song. Tote Hosensänger Campino, unser lieber, dauerbeleidigter Gutmensch, fiel der Kit aus der Brille, also nicht ganz, also eher die Bierdose aus der Hand. Ein absolutes Horrorszenario für die ehemals oder gerade noch so irgendwie halbwegs links angehauchte Fun-Punk-Band aus Düsseldorf.
Im ersten Moment war einfach nur Panik. Also wir werden hier veräppelt, das ist die Titanic. Also wir rufen die zurück, wir gehen nicht sofort ans Telefon. Und dann haben wir offiziell das Kanzleramt angerufen, wo wir dann auch durchgestellt wurden. Aber der zweite Gedanke war, die versucht mich irgendwie einzufangen und das auszunutzen, indem sie dann irgendwie sagt, ja, das ist mit den Toten Hosen okay. Also ich hatte Angst, eher so eine Sorge, dass die mich benutzen will für irgendwas.
Zum Beispiel für eine Wahlparty. Da ruft man schon mal im Kanzleramt an, wenn man die uncoolste Band der Welt sein will. Aber Campino wäre nicht Campino, wenn er nicht auch direkt den Draht zur Kanzlerin gehabt hätte. Und zack, hat er die Nummer gewählt und tatsächlich hat die Kanzlerin ihm auch zugehört. Aber wenn ich es richtig verstehe, hat sie zurückgerufen.
Also sie hat nicht eine Minute diese Absprache verletzt oder so. Also die war einfach nur aufrichtig und anscheinend war ihr das wichtig zu sagen, sich zu entschuldigen und zu sagen, das tut mir leid, dass wir da so auf ihrem Lied rumgetrampelt sind. Das waren original ihre Worte.
Klar, das wäre natürlich Coolness-Faktor minus 2734, wenn das an die Öffentlichkeit gelangt wäre. Aber Angela Merkel hat ja dicht gehalten. Sich selbst aber zu outen, dass man sich an eine Absprache gehalten hat, ist übrigens cooles Faktor minus 2795 oder noch schlimmer.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Außen hui in pfui. Nee, warte, sorry, andersrum. Heute um 10 Uhr ist große Präsentation bei der Deutschen Bahn. Das neue Design im ICE soll das Bahnfahren für Reisende noch komfortabler machen. Deshalb wurden die Innenräume der künftigen ICE-Generationen völlig neu gestaltet. Da freue ich mich natürlich als Dauerbahnfahrer wie Bolle. Die komfortablen Features sorgen angeblich für ein Wohlgefühl wie, Achtung, haltet euch bitte fest, ja, seid ihr angeschnallt? Obwohl, nee, das ist Fliegen. Angeschnallt sein ist Fliegen. Nein, also Achtung, das Wohlfühlgefühl der neuen ICE-Wagen soll sein wie im eigenen Wohnzimmer. Tja, das ist doch mal, also jetzt fahre ich noch mehr Bahn in Zukunft. In Zukunft steige ich auch in Züge, obwohl ich gar nirgendwo hin muss. Fahre einfach im Kreis rum und wieder zurück, nur um mein eigenes Wohnzimmer in den ICE zu verlagern. Und das habe ich mir schon immer gewünscht. Ich sag das offen, ich habe mir das immer gewünscht. Ein Wohnzimmer, das wahlweise ausfällt, mitten auf der Strecke stehen bleibt oder einfach den Anschluss verpasst. Und vor allem eines, in dem es nichts gibt. Nichts zu essen nebenan in der Küche, nichts zu trinken und auch die Toiletten sind meistens verstopft und kaputt neben dem Wohnzimmer. Manchmal geht noch nicht mal die Tür nach draußen ins Freie auf. Das ist das Wohnzimmer, das ich immer wollte. Deutsche Bahn, ich freue mich. Heute entscheidet die Pressekammer des Landgerichts Köln über drei Klagen des Kölner Erzbischofs Kardinal Rainer Wölki, und zwar gegen den Medienkonzern Axel Springer. Wölki wehrt sich im Zusammenhang mit seinem Umgang mit Missbrauchsfällen gegen Bildberichte, in denen er seine Persönlichkeitsrechte verletzt sieht. Und da muss ich jetzt mal sagen, da bin ich echt hin und her gerissen. Auf welcher Seite soll ich jetzt sein? Also ich finde einfach die Bild-Zeitung letztlich meistens genauso scheiße, wie ich die katholische Kirche scheiße finde. Also ich weiß nicht, wen ich beschissener finde. Ich weiß nicht, auf welcher Seite ich sein soll. Bin ich auf der Seite von Wölki oder von Bild? Bin ich auf derer, die ich verachte, oder auf derer, die ich kacke finde? Es ist echt schwer. Es tut mir leid. Ich überleg's mir bis morgen, auf welcher Seite ich stehe. Wenn das Urteil da ist, dann bin ich auf der Seite dessen, der Recht bekommen hat. Das ist, glaube ich, immer ein guter Kompromiss, wenn man gar keine Haltung zu Themen hat. Aber man muss sagen, auch innerkirchlich läuft's für Wölki eher so mittel. Die Initiativen Maria 2.0 und Wir sind Kirche haben Proteste für das Wochenende angekündigt. Begründung: Herr Wölki simuliert wiederholt Kommunikation. Und er stellt sich wiederum als Opfer dar. Simulation von Kommunikation. Das nennt man heute einen erfolgreichen Beraterjob machen. Wusste gar nicht, dass die katholische Kirche selbst ihr bester Berater ist. Vielleicht ist es aber auch Gott. Man weiß es nicht so genau. Die EU-Kommission legt heute ihre Strategie vor, wie die Europäische Union unabhängig von fossilen Brennstoffen aus Russland werden soll. Insgesamt geht es um Investitionen von 195 Milliarden Euro in den kommenden 5 Jahren. 45% der Energie in der EU sollen bis 2030 aus erneuerbaren Quellen kommen. Außerdem soll der Energieverbrauch bis Ende des Jahrzehnts um mindestens 13% gesenkt werden. Bisher waren 9% vorgesehen.
Die Zahl des Morgens
ist heute die 1,08. Die Weltwetterorganisation WMO legte 2021 ihre Erkenntnisse über das Klima in einem vorläufigen Bericht vor. Damals lag die globale Durchschnittstemperatur Januar bis September etwa 1,08 Grad über dem Mittel der Jahre 1850 bis 1900. Das ist aber lange her. Da war noch nicht mal Wolfgang Schäuble geboren. Dafür waren Messungen von mehreren verschiedenen nationalen Behörden einbezogen worden. Also nicht, um zu messen, wie warm Wolfgang Schäuble heute ist, sondern die Erde. Heute legt die WMO den fertigen Bericht über den Zustand des globalen Klimas 2021 in Genf vor. Und ich glaube, Wetter wird super und 30 Grad. Also das beste Wetter, um genau diesen Bericht vorzustellen.
Wach und wichtig. Das Interview.
Wegen des Ukraine-Kriegs steigen weltweit die Getreidepreise. Das bedroht insbesondere arme Länder. Dazu kommt, momentan leiden weltweit 800 Millionen Menschen unter Hunger. Und die Welthungerhilfe befürchtet, dass die Zahl der betroffenen Menschen durch den Ukraine-Krieg nochmal drastisch steigen könnte. Ab heute treffen sich die G7-Entwicklungsminister. Dabei stehen auch die Folgen für die weltweite Ernährung auf der Agenda. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Martin Frick, Direktor des World Food Program Büros für Deutschland, Österreich und, nein, nicht die Schweiz, dafür Liechtenstein. Schönen guten Morgen, Herr Frick.
Guten Morgen.
Die Welthungerhilfe fordert sofortiges Handeln. Wie gut ist die Weltgemeinschaft aufgestellt, um das auch umzusetzen?
Momentan sehr schlecht, denn es ist ja nicht nur der Ukraine-Krieg, der uns zu schaffen macht. 2 Jahre Covid haben ganz klare Spuren hinterlassen und Klimawandel wirkt sich immer stärker auf die Welternährung aus. Wir hatten 2007, 2008 eine Welternährungskrise, aber das, was infolgedessen aufgebaut worden ist an internationaler Struktur, funktioniert nicht gut.
Was heißt das genau? Was genau funktioniert nicht gut?
Naja, wir haben zunächst einmal globalisierte Märkte. Das heißt, arme Länder, reiche Länder kaufen alle auf dem Weltmarkt Grundnahrungsmittel ein, wie zum Beispiel Weizen. Da gibt es keine Regulierung, da gibt es keine Mechanismen, die Spekulation stoppen könnten. Und auch das spielt eine Rolle zurzeit bei enormen Lebensmittelkosten.
Gucken wir mal konkret auf den Weizen. Sie haben ihn eben angesprochen, die Hälfte des Weizens für Ihr World Food Program kommt aus der Ukraine. Putin wird vorgeworfen, die Verknappung und die Erhöhung der Preise durch blockierte Häfen seien bewusste Kriegsstrategie Moskaus. Teilen Sie den Eindruck?
Also das ist schwer, sich des Eindrucks zu erwehren. Russland hat ja gesagt, dass sie sich auf den Osten der Ukraine konzentrieren wollen. Es gibt also keinen Grund, zum Beispiel einen Hafen wie Odessa, der ja im Südwesten der Ukraine liegt, weiterhin zu blockieren.
Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sagte, genau dieser Hafen in Odessa dürfe nicht fallen. Ukrainische Kriegserfolge seien wichtig. Das klingt sehr fragil, oder?
Das ist es in der Tat. Und man muss sich vor Augen führen, dass in den Schwarzmeerhäfen 6,5 Millionen Tonnen Weizen liegen. Der wird in der Welt dringend benötigt. Aber auch der Lagerplatz wird bald benötigt werden für die nächste Ernte, die im Juli fällig ist. Und wenn wir diese Lagerplätze nicht haben, riskieren wir, dass die diesjährige Ernte auf den Feldern verrottet.
25 Millionen Tonnen Getreide sollen insgesamt wegen des Kriegs in Häfen der Ukraine blockiert sein, insbesondere in Odessa. Können Sie beschreiben, also so, dass es auch für mich als Laie nachvollziehbar ist, wie hilfreich wären diese Weizenmengen?
Nun, die Ukraine ist der fünftgrößte Produzent von Weizen weltweit. Das heißt, der Komplettausfall eines Landes ist enorm spürbar in den Preisen. Wir bräuchten diesen Weizen jetzt auf dem Weltmarkt, um die Preise herunterzubekommen, auch und insbesondere um Länder des Mittleren Ostens, Stichwort Libanon, zu versorgen, die bis jetzt die Mehrheit ihres Weizens aus der Ukraine bezogen haben.
Es werden auch alternative Transportwege wie die Donau oder die Schiene besprochen. Ist das von den Kapazitäten her realistisch? Ist es überhaupt praktisch umsetzbar?
Es fahren zurzeit 2 Güterzüge am Tag der österreichischen Bundesbahn. Das waren, soweit ich weiß, 60 bis jetzt. Die haben insgesamt 60.000 Tonnen transportiert, um das ins Verhältnis zu setzen. In der Hafenstadt Odessa werden in Friedenszeiten 4 Frachtschiffe pro Tag abgefertigt und das sind 200.000 Tonnen. Das heißt, Transport über die Schiene kann nur zu sehr geringem Teil ausgleichen, was über die Meere fehlt. Das Gleiche gilt auch für die Binnenschifffahrt über die Donau.
Welche Länder sind denn am stärksten von der Preisexplosion beim Weizen betroffen?
Also unmittelbar und direkt die Länder des Mittleren Ostens, Libanon, Libyen, Ägypten, aber indirekt praktisch der gesamte afrikanische Kontinent, oft auch indirekt. Also Südafrika bezieht zum Beispiel 20% seines Weizens aus der Ukraine, exportiert ungefähr dieselbe Menge an Nachbarstaaten. Nun sind die Exporte gestoppt, weil die Importe gestoppt sind und so werden in Sambia zum Beispiel und in Simbabwe andere Lebensmittel teurer, weil die Menschen müssen ja irgendetwas essen.
Indien hat jetzt schon angekündigt, alle Weizenausfuhren zu stoppen. Droht jetzt so eine Art Hamsterstrategie Weizen anbauender Staaten?
Also in der Tat neigen Staaten dazu, sich auch wie Menschen zu verhalten und in solchen Situationen lieber zu hamstern. Im Fall Indien will ich aber 2 Sachen sagen. Das eine ist, Indien ist nicht unter den 5 größten Produzenten von Weizen. Das ist also nicht so schlimm, wie es sich anhört. Tatsächlich kämpft aber Indien sehr stark mit den Folgen extremer Hitze, was direkt mit dem Klimawandel zusammenhängt und ironischerweise auch damit, dass Weizen für Indien weitestgehend ungeeignet ist. Und wenn man sich in den letzten Tagen anschaut, wo die Bodentemperatur am höchsten war, dann genau dort, wo die riesigen Weizenfelder sind, auch weil da kein Baum mehr steht, der Schatten spenden könnte.
Umweltorganisationen haben die G7-Staaten dazu aufgerufen, das Welternährungsprogramm finanziell deutlich zu stärken, um die Versorgung in den besonders betroffenen Regionen sicherzustellen. Ist das mit Geld allein überhaupt zu schaffen?
Mit Geld allein nicht, aber ohne Geld haben wir ein gewaltiges Problem. Wir müssen jetzt kurzfristig fast 250 Milliarden Menschen ernähren, die akut von Hunger gefährdet sind, während die Zahl der Menschen, die chronisch unter Hunger leiden, deutlich Richtung 1 Milliarde geht. Für die, die jetzt von Hunger bedroht sind, gibt es keine Zeit zu verlieren. Da müssen wir mit Lebensmittelhilfe jetzt hin. Mittel- und langfristig müssen wir aber in die Strukturen, müssen mehr Ernährungssicherheit in den Ländern selbst gewähren.
Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs treffen auf die Auswirkungen des Klimawandels. Die große Frage, die sich im Moment stellt, ist, braut sich da gerade ein perfekter Sturm für die weltweite Ernährungslage an?
Also kurz gesagt, leider ja. Und wir müssen wirklich diese Krisen als das sehen, was sie sind, nämlich eine zusammenhängende Krise. Die Pandemie zum Beispiel, die letzten Pandemien, die wir hatten, hängen alle auch mit Tierzucht zusammen. Klimawandel ist etwas, was nicht nur in diesem Jahr akut zuschlägt, sondern jedes Jahr schlimmer wird. Das ist eigentlich der Politikbereich, der mittlerweile am besten erforscht ist. Und wir hätten gerne bessere Neuigkeiten, aber es ist so. Und deswegen müssen wir auch sehr stark über die Konsumseite nachdenken. Wie gehen wir denn eigentlich mit Lebensmitteln um und was kann man da verbessern?
Was kann man denn im Grunde noch verbessern? Also wenn Sie sagen, dass all das so sehr zusammenhängt, das heißt ja, wir müssten eine ganz andere Art, uns zu ernähren und zu leben finden.
Naja, also vielleicht ist das weniger dramatisch als das. Das Erste, was ich sagen will, sind in reichen Ländern wie Deutschland Lebensmittelverschwendung von über einem Drittel. Bei uns sind das 36%. Das heißt, von 3 Äpfeln, die verkauft werden, landet einer in der Mülltonne. Das hilft natürlich niemandem. Und auf der anderen Seite, wenn jetzt hier Fragen gestellt werden, geht uns das Brot aus? Nein, das tut es nicht. Aber man muss sich vor Augen führen, dass 60% unseres importierten Getreides gar nicht auf dem Teller landet, sondern im Trog als Viehfutter. Und nochmal 16% werden zu Biosprit. Da ist also noch sehr viel Luft drin, was die effizientere und bessere Nutzung von Nahrungsmitteln angeht.
Also weniger Fleisch und weniger Autofahren könnte schon mal eine Lösung sein, die allen hilft und von jedem Einzelnen umgesetzt werden kann.
Ja, oder auch die Augen aufmachen beim Kauf von Lebensmitteln. Also ich selbst bin kein Vegetarier und ich rede auch bestimmt nicht Fleischverzicht, das Wort. Aber man sollte etwas mehr auf die Qualität achten. Eine Kuh, die auf der Weide steht und Gras frisst, ist umweltmäßig und klimamäßig wirklich nicht das Problem. Das Problem ist Massentierhaltung von Tausenden von Tieren im Stall, die mit importiertem Getreide gefüttert werden. Und was Autofahren angeht, gut, ich meine, wir haben ja parallel auch eine Öl- und Gaspreiskrise. Da ist es wahrscheinlich auch klug, so ein bisschen zu schauen auf die unnötigen Fahrten.
Da bin ich natürlich ganz bei Ihnen als Mensch ohne Führerschein, der liebend gerne Zug fährt. So, ich danke Ihnen, Dr. Martin Frick, Direktor des World Food Program Büros für Deutschland, Österreich und Liechtenstein, über den Weizen und den Ukraine-Krieg und das weltweite Ernährungsproblem, das durch diesen Krieg gerade verursacht wird. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch und einen angenehmen Tag.
Danke an Sie. Wiederhören.
Das war's für heute am Mittwochmorgen, 18. Mai. Habt einen guten Tag. Wir hören uns morgen früh wieder genau hier. Seid dabei, abonniert den Podcast und sagt allen Bescheid, von denen ihr glaubt, dass dieser Podcast der richtige sein könnte. Für ihn, sie oder es. Meine Fresse bin ich divers. Bis morgen.
Die Radio 1. Denkpause. Heute mit
Demokrit, griechischer Philosoph. Ein Leben ohne Feste ist wie eine Reise ohne Gasthaus.
Ende der Denkpause. Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.